Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied aus dem zweiten Teil Die Lehre der Naherwartung, den zweiten Teil des achten Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Das Beispiel Noahs für die Endzeit. Unserer Zeit steht eine neue Sintflut bevor. Nicht eine Wasserflut, sondern die Sintflut der Apokalypse, der Siegel, Posaunen und Zornschalengerichte. Dann werden Himmel und Erde wieder erschüttert. Vergleichen Sie Offenbarung 16, Vers 20 und 21. Und nach diesen Gerichtskatastrophen wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, in denen Gerechtigkeit wohnen wird. 2. Petrus 3, Vers 13 sowie Offenbarung 21. Die Zeiten Noahs und Lots zeigen uns, dass die Entrückung nahe bevorsteht. Noah wird von Petrus Verkündiger der Gerechtigkeit genannt. Lot hingegen einfach der Gerechte in 2. Petrus 2, Vers 5 und Vers 7. Was bedeutet dieser Unterschied im Licht der Prophetie? Noah, der Verkündiger der Gerechtigkeit, musste durch das Gericht gehen, wurde aber im Gericht bewahrt. Das ist ein Bild für Israel. Israel ist es, das uns die Gerechtigkeit in Jesus verkündigt hat. Römer 9, die Verse 4 bis 5. Lot wird der Gerechte genannt. Er wurde vor dem Gericht gerettet. Er steht als Bild für die Gemeinde. Wir sind gerecht geworden durch die Verkündigung der Gerechtigkeit Israels, Noahs. Die Gemeinde lebt wie Lot mitten in einer Welt der Ungerechtigkeit. Aber sie glaubt und wird vor dem Gericht gerettet. 2. Petrus 2, Vers 7 und 9. Gleich wie Gott den gerechten Lot herausrettete, so weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. Lot wurde aus dem Ort der Versuchung gerettet, indem er vorher aus Sodom herausgerissen wurde. Dies lesen wir in 1. Mose 19, die Verse 16 und 17 sowie Vers 22. Ebenso wird die Gemeinde aus dem Ort der Versuchung aus dieser Welt gerettet, indem sie vor der apokalyptischen Sintflut entrückt wird. Denn wenn nur die Ungerechten für den Tag des Gerichts aufbewahrt werden, dann werden die Gerechten zwangsläufig vor diesem Tag bewahrt und befreit. 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 10. Wir befinden uns vor der letzten Sintflut der apokalyptischen Gerichte. Das Feuer des Gottesgerichts wird kommen. Sind wir wie Noah? Sind wir Verkündiger der Gerechtigkeit? Sind wir gottesfürchtig wie er? Sind wir gehorsam, wie er es war? Tun wir alles, was wir können, um unserer Generation die Gerechtigkeit zu vermitteln, die vor Gott gilt? Helfen wir mit, die Arche der Gemeinde zu bauen? Weisen wir auf das Bevorstehende hin? Das Geld und die Endzeit. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Jakobus 5, Vers 3. Das prophetische Wort Gottes bringt die Endzeit mit der Finanzwelt in Verbindung. Sie ist ein Zeichen der letzten Tage. Der Wirtschaftssektor wird in der letzten Zeit eine maßgebliche Rolle spielen und ein beherrschendes Thema sein. In 1. Johannes 2, die Verse 15 bis 18 lesen wir: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Unsere Zeit wird wie keine andere von Gefühlen bestimmt, von Bildern und vom Prahlen mit Geld und Macht. Heinz Schumacher erklärt in seiner Bibelübersetzung zu Hochmut des Lebens in Vers 16: Die Prahlerei mit dem, was man im irdischen Leben ist, hat und kann. In einer Anmerkung der Mengebibel steht dazu: Die Hoffart der Lebenshaltung oder die Prahlerei des Vermögens, das Großtun mit Geld, das irdische Gepränge. Es ist gewiss nicht ohne Bedeutung, dass Johannes die Finanzwelt und deren kommenden Untergang mit der letzten Stunde und dem kommenden Antichristen in Verbindung bringt. Ähnlich wie Jakobus, der diesbezüglich von den letzten Tagen redet. Dass es in Jakobus 5 nur um einzelne Reiche geht, wie es sie schon immer gab, sondern um eine reich gewordene Welt und um reiche Wirtschaftsnationen, so wie wir sie heute haben. Es geht um die Finanzwelt der letzten Tage. Johannes ist auch der Schreiber der Offenbarung. Und gerade bezüglich einer weltweiten antichristlichen Vereinigung und des Untergangs eines wirtschaftlichen Babylons redet er darin wiederholt von dieser Stunde. Wir lesen davon in Offenbarung 18, Vers 10, 17 und 19. Der ungerechte Mammon. Obwohl es arm und reich schon immer gab, gilt es als ein besonderes Zeichen für die letzte Zeit, dass man den Reichtum zur Schau trägt und ungerecht damit umgeht. Heute gehört der Reichtum zur Globalisierung. Die Finanzwelt ist über den ganzen Erdkreis miteinander verbunden. Der Materialismus hat einen Stellenwert erreicht, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Niemals in der Geschichte gab es pro Kopf so viel Kapital wie heute. Noch nie hat man solche Geldmengen im Verhältnis zur Bevölkerung gehabt wie derzeit. Noch nie hat sich die Börse so entfaltet wie in unserer modernen Zeit. Der einfachste Bürger kann jederzeit die neuesten Börsendaten am Computer abrufen. Keine Nachrichten ohne Dow Jones Index und Börseninformationen. Kapitalanlagen, Anleihen, zweite und dritte Säule, Versicherungen und Rückversicherungen – alles dreht sich ums Geld. Alles wird über die Frage des Geldes entschieden, das Zusammenleben, die Kinder- und Familienplanung. Sogar Abtreibung und Euthanasie werden vom finanziellen Aspekt her abgewogen. Kriege werden der Finanzen wegen geführt, zum Beispiel der Irak-Angriff auf Kuwait. Und die Steuern für die Bürger werden drastisch erhöht. Regelmäßig vor den Oster- oder Sommerferien schnellen die Benzinpreise in die Höhe. Und große Lebensmittelkonzerne quetschen die Landwirte finanziell förmlich wie Zitronen aus. Dass der übertriebene Umgang mit dem Geld und die unmoralische Handhabung mit den Finanzen deutliche Signale für die Endzeit sind, machen verschiedene Bibelstellen deutlich. So zum Beispiel das bereits erwähnte 18. Kapitel der Offenbarung, das über ein weltweites, antichristlich-wirtschaftliches Babylon redet. Oder das Sendschreiben Jesu Christi an Laodicea in Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22, wo der Reichtum einen höheren Stellenwert hatte als Jesus. Die Gemeinde zu Laodicea steht für die Endzeitchristenheit. Oder Offenbarung 13, wo beschrieben wird, dass sich das endzeitliche Denken ganz um das Kaufen und Verkaufen drehen wird und dass der Endzeitmensch von der Macht des Materialismus total manipuliert wird. Paulus schreibt an Timotheus im zweiten Brief in Kapitel 3, die Verse 1 bis 2: Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig. In die gleiche Richtung weisen die Worte im Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Dort lesen wir: Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet, und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit, und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Darf man denn nicht reich sein? Man könnte zweifellos einwenden, es lasse sich gut auf die Missstände hinweisen, wenn man selber nicht reich ist. Doch was ist mit denen, die in guten finanziellen Verhältnissen leben? Müssen diese ein schlechtes Gewissen haben und dürfen nicht reich sein? Es gibt etliche Christen innerhalb der Gemeinde Jesu, die vermögend sind, und wir können Gott für solche Menschen danken. Die Bibel spricht weder im Alten noch im Neuen Testament ein Verbot gegen Reichtum aus. Philemon war beispielsweise ein finanziell gut situierter Mann. Doch der Apostel Paulus rühmt ihn in den höchsten Tönen und verliert kein Wort wegen seines Reichtums. Im Gegenteil, Paulus hatte Anteil am Reichtum Philemons, denn er genoss seine Gastfreundschaft und wurde über die Maßen beschenkt. Es ist keine Sünde, reich zu sein und dieses Gut zu genießen. Vielmehr ist es eine Gabe Gottes, die einem Menschen zuteil werden lässt. Und nicht selten haben ja auch andere Menschen, Gemeinden, Missionswerke und Sozialwerke ihren Nutzen davon. Es geht nicht um die Frage, reich oder arm zu sein. Denn unter Umständen sind arme Menschen geiziger und ungerechter als reiche. Jeder Christ hat die Verpflichtung zu geben. Es geht darum, mit dem Anvertrauten gerecht umzugehen. Dass auch Reichtum eine Gabe Gottes ist, die man mit Danksagung genießen darf, und dass man sich der Mühen, die ja meistens damit verbunden sind, freuen darf, macht Prediger 5, Vers 18 deutlich. Dort lesen wir: Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, das ist eine Gabe Gottes. Doch es gilt auch die Mahnung aus Psalm 62, Vers 11 zu beherzigen. Dort steht: Wenn der Reichtum sich mehrt, hängt euer Herz nicht daran. Die Gefahr für jeden Christen besteht darin, dass er Jesus aus den Gedanken verliert. Dass er nicht mehr der alles Erfüllende in unserem Leben, Denken und Handeln ist, sondern dass sich die Gedanken mehr um die materiellen Werte dieser Welt als um ihn, sein Evangelium und sein Reich drehen. Paulus musste dahingehend sogar Timotheus ermahnen: Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, aus Davids Samen nach meinem Evangelium. 2. Timotheus 2, Vers 8. Zorn Gottes um des Geldes willen. In Kolosser 3, die Verse 5 bis 6 lesen wir: Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Mit diesem Zorn Gottes ist nicht das jüngste Gericht, sondern die kommende Trübsal der Offenbarung gemeint, die beispielsweise auch der Prophet Jesaja mit dem endzeitlichen Babylon in Zusammenhang bringt. Jesaja 13, Vers 1 sowie die Verse 9 bis 13. Vergleichen Sie dazu auch Zephania 2, die Verse 2 bis 3, Römer 1, Vers 18 sowie Offenbarung 6, die Verse 16 und 17. Was wird eigentlich der Götzendienst sein, von dem in der Offenbarung immer wieder die Rede ist, worüber die Menschen keine Buße tun? Offenbarung 9, Vers 20 und 21. Wird man wieder Figuren aus Stein oder Holz anbeten? Oder geht es um etwas Moderneres? Wenn wir bedenken, dass der Kolosserbrief die Habsucht Götzendienst nennt und betont, dass auch deswegen der Zorn Gottes über die Welt des Ungehorsams kommt und dass die Offenbarung diesen Zorn Gottes beschreibt, dann wissen wir, was mit Götzendienst gemeint ist. Nämlich der endzeitliche Tanz um das goldene Kalb, die Wirtschaftswelt. Kolosser 3, Vers 5 sagt: Also trennt euch ganz entschieden von allen selbstsüchtigen Wünschen, wie sie für diese Welt kennzeichnend sind. Trennt euch von Sittenlosigkeit und Unmoral, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste im Leben hält und ihn zu ihrem Gott macht. Demnach wird das Geld anhäufen, der prahlerische Umgang damit und das zur Schaustellen desselben ein besonderes Phänomen der Endzeit sein.
Wenn wir Not und Elend sehen, können wir oft nicht verstehen, dass es Gottes Wege sind, die wir auf dieser Erde gehen. Doch er führt uns an der Hand bis in das verheißene Land. Wenn wir dort sind, werden wir ihn recht verstehen. Eines Tages werden wir ihn sehen, wenn der Herr die Seine auf sich schaut und wir froh erzählen, wie er uns bewahrt, dann erst werden wir sein Handeln recht verstehen.
Die Ankunft des Herrn ist nahe. Die Welt lehnt sich zunehmend gegen Gott und seinen Gesalbten auf. Psalm 2. Sie will Christus nicht und sie will das Christentum nicht mehr. Den Christen und alles, was christlich ist, wird immer deutlicher die Tür gewiesen. Und wissen Sie was? Gott wird sie aus der Welt hinwegnehmen. Die Entrückung wird das wahre Christentum entfernen, damit das Antichristentum Platz findet. 2. Thessalonicher 2, die Verse 5 bis 12. Gott wird dieser Welt das geben, wonach sie verlangt. Saul statt David, Barabbas statt Jesus, Antichrist statt Christus. Die Ankunft des Herrn ist nahe und der Richter steht vor der Tür. Die Umweltkrisen, der internationale Terrorismus und die weltweite Finanzkrise treiben unsere Welt zur Einheit und in Richtung eines von der Bibel prophezeiten letzten Weltherrschers. In einer Faktum-Ausgabe war zu lesen: Die Zeichen der Zeit lassen aufhorchen und erinnern daran, dass wir im letzten Abschnitt der Menschheitsgeschichte leben. In den 6 sogenannten Siegelgerichten werden politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche und militärische Umbrüche vorausgesagt, die bereits an heutige Entwicklungen erinnern. Die Bibel redet deutlich davon, dass es zu einer weltweiten Vereinigung kommt, die von einem antichristlichen Riesen geleitet wird. Denn der Drache gibt ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Offenbarung 13, Vers 2. In Offenbarung 17, die Verse 12 bis 13 lesen wir: Die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Man hat sich bereits an Worte wie Weltfinanzgipfel, Weltfinanzsystem, Weltfinanzordnung, Weltfinanzpolizei, Weltwirtschaftsministerium, Weltwirtschaftsforum gewöhnt und neuerdings sogar an die Bezeichnung multinationale Superbehörde. Es ist klar, dass sich die Dinge, die im letzten Buch der Bibel geschrieben stehen, erfüllen müssen und dass sie sich plötzlich und rasch erfüllen werden. Heute werden dafür die Weichen gestellt. Es muss eine Plattform für das kommende antichristliche Weltreich und dessen Führer geschaffen werden. Daher muss es auch zu einer Einheit kommen. Und durch ein Produkt massiver Täuschung muss es auch zu einem neuen Aufschwung kommen. Die Depression der 1930er Jahre in Deutschland besiegelte das Ende der parlamentarischen Demokratie. Hitler gelangte an die Macht. Mit Lüge, Täuschung und Verführung und mit einem neuen wirtschaftlichen Aufbruch galoppierte man in die Katastrophe der Diktatur, des Zweiten Weltkriegs, der Judenverfolgung und schließlich in den totalen Untergang des sogenannten Dritten Reichs. Die derzeitigen Krisen scheinen dazu zu dienen, die Ereignisse der Offenbarung vorzubereiten. Sie rufen jedenfalls nach einer zuverlässigen Sicherheit, nach einer neuen Weltordnung. Sie treiben die Globalisierung voran und sie rufen nach einem starken Mann. Die Unsicherheit der Völkerwelt widerspiegelt sich derzeit auf jedem Gebiet. In der politischen Auseinandersetzung betreffend Klimawandel, die einzige Sicherheit, die übereinstimmend immer wieder geboten wird, ist die Einigung auf ein weiteres Treffen. In der Weltwirtschaft, die reichen Industrienationen bekommen die Finanzkrisen nicht in den Griff. In der militärischen Stabilität. Völkeraufstände und Kriege nehmen ständig zu statt ab. In der Psyche des Menschen. Die Spirale aller Arten von psychischen Störungen steigt nach oben. Psychotherapeuten haben Hochkonjunktur. In den religiösen Auseinandersetzungen und der damit verbundenen Frage, was ist Wahrheit? Wie unsicher die Situation entgegen allen Beteuerungen wirklich ist, zeigt uns das prophetische Wort der Bibel. In 1. Thessalonicher 5 lesen wir, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Das Monatsmagazin des Stern, Few, schrieb in seiner Aprilausgabe 2007, im Westen zeigt sich heute deutlicher als vor einigen Jahrzehnten, dass Politik und Wissenschaft allein mit der Schaffung einer gerechten Welt überfordert sind. Auch der einzelne Mensch wankt Zeit seines Lebens zwischen Hoffen und Bangen, zwischen Zuversicht und Enttäuschung. Das Leben gleicht einem immerwährenden, unsicheren Auf und Ab. Unsicherheit kennzeichnet das Leben unzähliger Menschen und Familien. Alles scheint auf Sand gebaut. Manches, was einst so vielversprechend aussah, endet in Enttäuschung und Unzufriedenheit. Doch wir dürfen uns auf Gottes prophetisches Wort verlassen. Die Nichtigkeit aller Religionen, die Unglaubwürdigkeit und Unzuverlässigkeit der Politik, ihre unhaltbaren Prognosen und ihre wankenden Bestrebungen stehen im krassen Gegensatz zur Zuverlässigkeit der Zukunftsoffenbarung Gottes. Von der Sicherheit biblischer Prophetie lesen wir in Jesaja 46, die Verse 9 bis 13. Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen, und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei. Ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Hört mir zu, die ihr ein stolzes Herz habt und fern von der Gerechtigkeit seid. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht fern, und meine Rettung lässt nicht auf sich warten. Ich will in Zion Rettung geben und für Israel meine Herrlichkeit. Mit Jesus, der Gerechtigkeit Gottes, wird ein neues Kapitel für Israel und für die ganze Welt beginnen. Siehe Kapitel 4. Darum werden alle Verheißungen erfüllt. Darum ist alles prophetisch so sicher. Und dieser Jesus ist es, der uns ewige Sicherheit bietet. Ohne ihn haben wir keinen festen Boden unter den Füßen. Folgende Geschichte mag uns das illustrieren. Als Heinrich VIII. Von England, er lebte von 1491 bis 1547, auf dem Totenbett lag, ließ er einen seiner Hofnarren kommen. Der König sagte: »Freund, ich muss jetzt gehen.« »Wohin?« fragte der Narr. »Das weiß ich nicht. Wann kommt ihr wieder?« »Wann kommt ihr wieder? Ich komme nicht wieder.« »Wer geht mit euch?« »Niemand.« »Habt ihr euch denn auf die Reise vorbereitet?« »Nein.« Da nahm der Narr seinen Narrenstab und seine Narrenkappe, warf sie auf das Bett des Königs und erklärte: »Majestät, ihr habt mir einmal gesagt, ich solle den Narrenstab dem Menschen geben, der ein größerer Narr sei als ich. Ihr seid es, denn ihr geht jetzt und wisst nicht wohin und habt keinen Begleiter.« Jesus will unser Begleiter sein, unsere Sicherheit. Mit ihm wissen wir, wohin wir gehen. Noch leben wir im Zeitalter der Gnade, in der jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet, zu einem Kind Gottes und zum Leib Christi hinzugetan wird. Egal, welcher Herkunft er oder sie ist. Doch eines Tages wird dieses Gnadenzeitalter vorbei sein, wenn Gott beginnt, all seine ausstehenden Prophezeiungen zu erfüllen und Feuer vom Himmel fällt.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch »Leben in der Naherwartung« von Norbert Lied hörten Sie soeben den zweiten Teil des 8. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.